Die geografische Lage Trojas war von enormer strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung und bildet einen entscheidenden Schlüssel zum Verständnis seiner historischen Rolle, sowohl im Mythos als auch in der realen Geschichte. Troja lag im äußersten Nordwesten Kleinasiens, in der heutigen Türkei, nahe der Stadt Çanakkale, direkt an einem der engsten und wichtigsten Meerengen-Übergänge der Welt, der Dardanellenstraße, im Altertum als Hellespont bekannt. Diese Meerenge verbindet das Ägäische Meer mit dem Marmara-Meer und bildet somit einen Teil der natürlichen Wasserstraße zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer. Eine Stadt, die an diesem Punkt lag, kontrollierte also den Schiffsverkehr zwischen zwei bedeutenden Weltregionen, Europa und Asien, sowie den Austausch von Waren, Menschen und Ideen zwischen Ost und West. Das antike Troja war somit weit mehr als nur ein kulturelles oder militärisches Zentrum. Es war ein wirtschaftliches Nadelöhr. Händler, Diplomaten und Krieger mussten diesen Weg passieren, und wer Troja beherrschte, konnte Zölle erheben, Bündnisse knüpfen oder Handelswege blockieren. Diese Lage verlieh der Stadt über Jahrhunderte hinweg eine zentrale Rolle im Geflecht zwischen den Reichen des ägäischen Raums, der Hethiter in Anatolien und den frühen Städten Mesopotamiens. Die genaue Lage des antiken Trojas wurde über Jahrhunderte diskutiert, und es war die größte archäologische Sensation des 19. Jahrhunderts, als Heinrich Schliemann die Überreste der Stadt auf dem Hügel Hisarlik identifizierte. Archäologische Untersuchungen bestätigten später, dass dieser Ort auf einer Anhöhe lag, die sowohl Zugang zu fruchtbarem Umland als auch zur Meeresküste bot. Ideale Voraussetzungen für eine prosperierende Siedlung mit Einfluss in viele Richtungen. Interessanterweise lag Troja damals näher am Meer als heute. Durch Sedimentablagerungen der Flüsse, vor allem des Skamandros, hat sich die Küstenlinie über die Jahrtausende stark verschoben. Dennoch ermöglichte die Nähe zur Küste sowohl Handelsschiffe als auch Kriegsflotten das Anlegen. Ein weiterer Hinweis auf die maritime Stärke der Stadt. Die Lage Trojas ist auch ein entscheidendes Element in der mythologischen Erzählung des Trojanischen Krieges. Sie erklärt, warum sich die Griechen überhaupt zu einer derart langen und aufwendigen Belagerung entschlossen. Es ging nicht nur um die Ehre und die Rückholung Helenas, sondern auch um die Kontrolle eines wirtschaftlich und geopolitisch bedeutenden Punktes in der damaligen Weltordnung. Heute ist Trojas einstige Lage nicht nur ein archäologischer Ort, sondern auch ein symbolischer. Der Name Troja steht stellvertretend für den Schnittpunkt zwischen Mythos und Realität, zwischen Ost und West, zwischen Legende und Geschichte. Frühzeit. Die Frühzeit Trojas stellt ein bedeutendes Kapitel in der Entwicklung der bronzezeitlichen Kulturen Kleinasiens dar. Erste archäologische Spuren einer Besiedlung reichen bis etwa 3000 vor Christus zurück. Diese älteste Phase der Stadt wird von Archäologen als Troja I bezeichnet. Schon in dieser Zeit handelte es sich nicht um ein einfaches Dorf, sondern um eine befestigte Siedlung mit dicken Mauern, in der sich runde und später auch rechteckige Wohnhäuser befanden. Die strategisch günstige Lage am Eingang zur Dardanellenstraße machte den Ort schon früh zu einem wichtigen Punkt für Handel und Verkehr zwischen der Ägäis und dem Schwarzmeerraum. Im Verlauf ihrer Geschichte wurde Troja immer wieder zerstört und anschließend wieder aufgebaut. Dies belegen die verschiedenen archäologischen Schichten, die als Troja 1 bis Troja 9 eingeteilt wurden. Jede dieser Hauptphasen umfasst mehrere Unterphasen und zeugt von einer langen, nahezu ununterbrochenen Besiedlung über mehr als 3 Jahrtausende hinweg. Die Zerstörungen entstanden durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, durch Brände oder kriegerische Auseinandersetzungen, doch jedes Mal wurde die Stadt erneut errichtet, was auf ihre anhaltende Bedeutung und Widerstandsfähigkeit hinweist. In den frühen Phasen wurde die Stadt vermutlich von einer lokalen Elite beherrscht, was sich unter anderem in den sogenannten Megaron-Häusern zeigt. Diese großen, rechteckigen Gebäude mit Vorhof deuten auf soziale Unterschiede und eine organisierte Gesellschaftsstruktur hin. Troja war auch bereits in der Frühzeit nicht nur ein Siedlungsort, sondern ein politisches und wirtschaftliches Zentrum mit überregionaler Bedeutung. Auch kulturell und religiös spielte Troja schon früh eine Rolle. Funde von Tonfigurinen, kleinen Altären und Opfergaben lassen vermuten, dass religiöse Rituale und Kulte einen festen Platz im Alltagsleben der Bewohner einnahmen. Diese frühe Form religiösen Lebens wirft ein interessantes Licht auf die späteren mythischen Überlieferungen, in denen Troja eng mit den Göttern des griechischen Pantheons verbunden wird. Die Frühzeit Trojas zeigt damit, dass der Ort schon lange vor dem legendären Trojanischen Krieg ein bedeutendes kulturelles, wirtschaftliches und politisches Zentrum war. Die Tatsache, dass Troja trotz wiederholter Zerstörungen über Jahrhunderte hinweg immer wieder aufgebaut wurde, spricht für seine zentrale Stellung in der Region. Die Spuren dieser frühen Siedlungen bilden das Fundament für den Mythos, der Troja in späterer Zeit weltberühmt machte. Troja 6 und 7a. Die archäologischen Phasen 6 und 7a, datiert auf 1700 bis 1200 vor Christus, gelten unter Historikern und Archäologen als die wahrscheinlichsten Kandidaten für den historischen Kern der berühmten Sage vom Trojanischen Krieg. Diese beiden Schichten weisen sowohl kulturelle als auch bauliche Merkmale auf, die gut mit den in der Ilias beschriebenen Begebenheiten in Einklang gebracht werden können. Auch wenn es sich bei Homers Epos um ein dichterisches Werk handelt und nicht um einen Tatsachenbericht. Troja 6, die frühere dieser beiden Phasen, stellt den Höhepunkt der Stadtentwicklung dar. In dieser Zeit war Troja eine mächtige und reiche Stadt mit einer beeindruckenden Befestigungsanlage. Die gewaltigen Mauern aus großen Kalksteinblöcken mit Türmen, Toren und Innenhöfen zeugen von einem hohen Grad an Organisation und Wehrhaftigkeit. Die Siedlung selbst war großflächig und durch ein klar gegliedertes Straßensystem erschlossen. Die Häuser waren teilweise zweigeschossig, aus Lehmziegeln auf Steinfundamenten gebaut und zeugen von einem gewissen Wohlstand. Auch die Funde importierter Keramik, Schmuckstücke und Waffen belegen Trojas rege Handelsbeziehungen sowohl in den ägäischen als auch anatolischen Raum. Gegen Ende von Troja 6 kam es zu einer katastrophalen Zerstörungsschicht, deren Ursachen lange Zeit umstritten waren. Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass ein starkes Erdbeben die Stadt beschädigte, was möglicherweise auch innere Unruhen oder Angriffe von außen nach sich zog. Direkt darauf folgt die Phase Troja 7a, die rund 50 bis 70 Jahre Bestand hatte. Diese Epoche ist archäologisch weniger reich ausgestattet, jedoch militärisch geprägt. Die Häuser wurden enger aneinander gebaut, was auf eine größere Bevölkerungsdichte hindeutet, möglicherweise ein Anzeichen für eine Belagerungssituation oder die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Umland. Auch Vorratsgefäße, die im Boden vergraben wurden, deuten auf Vorsichtsmaßnahmen gegen einen möglichen Feind hin. Die Zerstörung von Troja 7a um etwa 1200 vor Christus ist besonders auffällig. Es finden sich Hinweise auf ein gewaltsames Ende mit Brandschichten, Waffen und menschlichen Überresten. Diese archäologischen Spuren passen gut zum Szenario eines Angriffs oder einer längeren Belagerung, wie sie auch in der Ilias beschrieben wird. Während Homer von einem 10-jährigen Krieg erzählt, liefern die Reste von Troja 7a keine konkrete Zeitspanne. Doch der dramatische Untergang dieser Phase könnte durchaus das Echo eines realen Konflikts gewesen sein, das später im Mythos verarbeitet wurde. Obwohl es keine schriftlichen Quellen aus Troja selbst gibt, sprechen viele Indizien dafür, dass sich in dieser Zeit ein bedeutendes kriegerisches Ereignis zugetragen hat. Somit bieten die Phasen Troja 6 und 7a nicht nur einen faszinierenden archäologischen Einblick in die bronzezeitliche Welt, sondern möglicherweise auch den realen Hintergrund für eine der berühmtesten Geschichten der Antike. Blütezeit. Troja 6 markiert den Höhepunkt der städtischen Entwicklung auf dem Hügel von Hisarlik, dem Ort, der heute allgemein mit dem antiken Troja identifiziert wird. Diese Phase, datiert auf ungefähr 1700 bis 1250 vor Christus, stellt die Blütezeit der Stadt dar und wird in der archäologischen Forschung als besonders beeindruckend beschrieben, sowohl hinsichtlich ihrer Bauweise als auch ihrer politischen und wirtschaftlichen Bedeutung in der Bronzezeit. Die Stadt verfügte über massive Festungsmauern aus großen Kalksteinquadern, die bis zu 8 Meter hoch und mehrere Meter dick waren. Türme, Bastionen und monumentale Tore gliederten diese Befestigungsanlage und verdeutlichen, dass Troja nicht nur eine wohlhabende, sondern auch militärisch stark gesicherte Stadt war. Solche Verteidigungsstrukturen deuten auf eine städtische Oberschicht hin, die ihre Macht sichern musste. Möglicherweise gegen feindliche Nachbarn oder in Auseinandersetzung mit konkurrierenden Handelszentren. Innerhalb der Mauern war die Stadt sorgfältig geplant. Breite Straßen, gepflasterte Wege und mehrstöckige Wohnhäuser sprechen für ein hohes Maß an Organisation und technischem Wissen. Einige Gebäude waren sogar mit Innenhöfen, Lagerräumen und Werkstätten ausgestattet, was auf ein reges städtisches Leben und eine differenzierte Gesellschaftsstruktur schließen lässt. Die Architektur ist stark vom anatolischen Stil geprägt, zeigt aber auch Einflüsse aus der ägäischen Welt, insbesondere aus der minoischen und mykenischen Kultur, was auf intensive kulturelle und wirtschaftliche Kontakte hindeutet. Handelsbeziehungen waren für Troja 6 entscheidend. Zahlreiche Funde, darunter fein gearbeitete Keramik, Schmuck, Metallobjekte und importierte Waren, belegen, dass die Stadt Teil eines weitreichenden Netzwerks war. Besonders auffällig ist der Fund sogenannter mykenischer Keramik, die aus dem griechischen Festland stammt. Troja war auch nicht isoliert, sondern nahm aktiv am Austausch zwischen dem Balkan, der Ägäis und dem anatolischen Hinterland teil. Die Lage am Eingang der Dardanellen machte Troja zudem zu einem strategisch wichtigen Ort, sowohl für den Handel als auch für die Kontrolle über die Meerenge zwischen Europa und Asien. Politisch war Troja 6 vermutlich ein bedeutendes regionales Zentrum. Ob die Stadt ein eigenes Königreich war oder als Vasallenstaat innerhalb größerer Machtblöcke, etwa des Hethiterreichs, agierte, ist bis heute nicht abschließend geklärt. In hethitischen Quellen ist jedoch ein Ort namens Vilusa erwähnt, der von vielen Forschern mit Troja gleichgesetzt wird. In diesen Texten wird Vilusa als wichtiger, manchmal widerspenstiger Partner beschrieben, was Trojas Rolle als selbstbewusste, eigenständige Macht unterstreichen würde. Insgesamt lässt sich sagen, Troja 6 war weit mehr als ein Mythos. Es war eine florierende, befestigte und kulturell hochentwickelte Stadt, die durch ihre Lage, ihre Architektur und ihre überregionalen Beziehungen eine zentrale Rolle in der spätbronzezeitlichen Welt spielte. Diese Blütezeit bildete den historischen Rahmen, der Jahrhunderte später in der Ilias und anderen Epen zur Kulisse eines epischen Krieges wurde. Mythischer König. König Priamos ist eine zentrale Figur der trojanischen Sage und gilt in der griechischen Mythologie als der letzte große Herrscher von Troja während des legendären Trojanischen Krieges. Obwohl seine Existenz historisch nicht eindeutig belegbar ist, hat Priamos in der Überlieferung eine enorme symbolische Bedeutung und prägt das Bild der Stadt Troja als einer stolzen und edlen Residenz, die im Konflikt mit den Griechen stand. Priamos wird in der Ilias von Homer als weiser, gerechter und zugleich tief menschlicher König dargestellt. Er herrschte zu einer Zeit, als Troja unter großem Druck durch die anrückenden griechischen Streitkräfte stand. Trotz der Gefahr und des nahenden Untergangs zeigt Priamos immer wieder seine Fähigkeit zur Besonnenheit und sein Streben nach Frieden. Seine Rolle geht über die eines bloßen Herrschers hinaus. Er ist das moralische Zentrum der Stadt und symbolisiert den tragischen Verlust von Macht, Heimat und Familie. Als ältester König Trojas wird Priamos häufig als liebevoller Vater beschrieben, der zahlreiche Söhne und Töchter hat. Besonders bekannt sind seine Söhne Hektor, der berühmte Held und Verteidiger Trojas, sowie Paris, dessen Entführung Helenas als Auslöser des Trojanischen Krieges gilt. Priamos Beziehung zu seinen Kindern spiegelt die inneren Konflikte Trojas wider. Hektor steht für Pflichtbewusstsein und Verteidigung der Heimat, Paris für Leidenschaft und den Auslöser des Krieges, der letztlich zum Fall der Stadt führt. Die Figur Priamos steht auch für die tragische Dimension des Krieges. In einem der bewegendsten Momente der Ionilias wagt Priamos, trotz seines Alters und seiner Königswürde, sich in das feindliche Lager zu begeben, um den Leichnam seines getöteten Sohnes Hektor von Achilles zurückzufordern. Diese Begegnung zeigt seine menschliche Größe und die tiefen familiären Bindungen, die auch im Krieg nicht verloren gehen. Priamos appelliert an die Menschlichkeit seines Gegners und erinnert daran, dass selbst Feinde sich ihrer Sterblichkeit und ihrer Menschlichkeit bewusst sein sollten. Priamos wird in den Sagen zudem als Nachkomme einer königlichen Linie dargestellt, die Troja über Generationen hinweg regierte. Sein Schicksal ist eng mit dem Untergang der Stadt verbunden, der in vielen Erzählungen als unvermeidliches, von den Göttern gelenktes Ereignis geschildert wird. Seine Regentschaft symbolisiert daher das Ende einer Ära, den letzten Glanz Trojas vor seinem Untergang. Insgesamt verkörpert König Priamos in der Mythologie die Ideale von Weisheit, Fürsorge und menschlicher Würde, aber auch die Tragik eines Herrschers, der sein Reich und seine Familie inmitten eines zerstörerischen Krieges verliert. Seine Rolle und seine Charakterzüge verleihen der Troja-Sage tiefe und emotionale Kraft und machen ihn zu einer der denkwürdigsten Gestalten der antiken Mythologie. Pariser Urteil. Das Pariser Urteil ist ein zentraler mythologischer Moment, der als Auslöser für den Trojanischen Krieg gilt und tief in der griechischen Sagenwelt verwurzelt ist. Es handelt sich um eine Geschichte, die die Götterwelt direkt in das Schicksal der Menschen eingreift und zeigt, wie persönliche Entscheidungen und göttliche Eingriffe untrennbar miteinander verbunden sind. Paris, ein trojanischer Prinz und Sohn des Königs Priamos, steht im Mittelpunkt dieses dramatischen Ereignisses. Die Erzählung beginnt mit einem Festmahl auf dem Olymp, dem Sitz der griechischen Götter, bei dem Eris, die Göttin der Zwietracht, nicht eingeladen wurde. Aus Rache wirft sie einen goldenen Apfel mit der Inschrift »Für die Schönste« unter die Gäste. Drei Göttinnen beanspruchen den Apfel für sich. Hera, die Göttin der Ehe und Königin der Götter, Athene, die Göttin der Weisheit und des Krieges, sowie Aphrodite, die Göttin der Liebe und Schönheit. Um den Streit zu schlichten, wird Paris als unparteiischer Richter ausgewählt um zu entscheiden, welche der Göttinnen den Apfel erhalten soll. Jede Göttin versucht Paris mit verschiedenen Versprechungen zu bestechen. Hera bietet ihm Macht und Königsherrschaft über ganz Asien an. Athene verspricht ihm Weisheit und siegreiche Kriegsführung. Doch Paris entscheidet sich schließlich für Aphrodite. Die Göttin der Liebe verspricht ihm die Liebe der schönsten Frau der Welt, Helena, die Frau des spartanischen Königs Menelaos. Von dieser Verheißung verlockt, spricht Paris Aphrodite den goldenen Apfel zu und löst damit eine Kette von Ereignissen aus, die in der legendären Belagerung von Troja gipfelt. Das Pariser Urteil ist nicht nur eine Geschichte über Schönheit und Begehren, sondern symbolisiert auch die verhängnisvollen Folgen von Entscheidungen und die Macht der Götter, das menschliche Schicksal zu lenken. Paris' Wahl zeigt, wie persönliche Schwächen, in diesem Fall seine Verliebtheit und Eitelkeit, tiefgreifende Auswirkungen auf das Schicksal ganzer Völker haben können. Seine Entscheidung steht im Zentrum der Tragödie von Troja, weil sie nicht nur einen Krieg entfacht, sondern auch die Beziehungen zwischen Menschen und Göttern verdeutlicht. In der weiteren Erzählung führt die Entscheidung des Paris dazu, dass er Helena entführt oder sie freiwillig mit ihm flieht, je nach Version der Sage, was den Zorn der Griechen hervorruft und zum 10-jährigen Trojanischen Krieg führt. Das Pariser Urteil stellt somit den Ursprung einer der größten Erzählungen der antiken Literatur dar, die menschliche Leidenschaft, göttlichen Einfluss und politische Konflikte in einer epischen Geschichte vereint. Diese Sage hat bis heute großen Einfluss auf Literatur, Kunst und Kultur, da sie archetypische Themen wie Schönheit, Macht, Verrat und Schicksal behandelt. Das Pariser Urteil verdeutlicht, wie enge Verbindungen zwischen den Handlungen einzelner Personen und dem Verlauf der Geschichte bestehen und wie mythologische Motive verwendet werden, um komplexe menschliche Erfahrungen zu erzählen und zu erklären. Entführung Helenas. Die Entführung Helenas gilt als der zentrale Auslöser für den Trojanischen Krieg und ist eine der bekanntesten Geschichten der antiken Mythologie. Helena, oft als die schönste Frau der Welt beschrieben, war die Ehefrau des Menelaos, des Königs von Sparta, einem mächtigen und angesehenen Herrscher in Griechenland. Ihr Leben war geprägt von Glanz und Anmut, und sie galt als Symbol für Schönheit und Verführungskraft. Der trojanische Prinz Paris, durch das Pariser Urteil von der Göttin Aphrodite mit der Liebe Helenas belohnt, begibt sich nach Sparta, um sie zu sich nach Troja zu holen. Die Umstände der Entführung variieren je nach Überlieferung. In manchen Versionen flieht Helena freiwillig mit Paris, verführt von seiner charmanten Art und dem Versprechen eines neuen Lebens, in anderen wird sie gegen ihren Willen verschleppt. Unabhängig von der Darstellung gilt dieser Akt als schwerer Bruch des Gastrechts und der ehelichen Treue, der die griechische Welt erschüttert. Menelaos sieht in der Entführung nicht nur einen persönlichen Verrat, sondern auch eine politische Provokation. Da Helena nicht nur seine Frau, sondern auch ein wichtiger Teil seines Herrschaftsbereichs ist, wird der Verlust zu einem Angriff auf seine Ehre und Macht. In der damaligen Gesellschaft war das Konzept von Ehre und Prestige von zentraler Bedeutung, und der Anspruch auf die Rückführung Helenas wird zum Antrieb für eine groß angelegte militärische Aktion. Die Entführung Helenas symbolisiert dabei mehr als nur einen Liebeskonflikt. Sie steht auch für die tiefen politischen und sozialen Spannungen der damaligen Zeit, in der persönliche Beziehungen oft untrennbar mit Macht und Krieg verbunden waren. Die Geschichte zeigt, wie private Entscheidungen und zwischenmenschliche Konflikte ganze Gesellschaften und Reiche in den Krieg stürzen können. In der Mythologie wird Helena oft ambivalent dargestellt. Einerseits als verführerische Frau, deren Schönheit Zerstörung bringt, andererseits als Opfer von Götterwillen und menschlichen Machtkämpfen. Diese Ambivalenz macht sie zu einer faszinierenden Figur, deren Schicksal bis heute Künstler, Schriftsteller und Historiker inspiriert. Die Entführung Helenas bleibt ein starkes Symbol für Leidenschaft, Verrat und die tragischen Folgen von Machtkonflikten in der antiken Welt. Griechische Invasion. Die griechische Invasion Trojas markiert den Beginn einer der berühmtesten und dramatischsten Episoden der antiken Geschichte, dem Trojanischen Krieg. Nach der Entführung Helenas, der Frau des spartanischen Königs Menelaos, mobilisierten die Griechen ihre Kräfte unter der Führung von Agamemnon, dem mächtigen König von Mykene und Bruder Menelaos. Agamemnon war ein erfahrener und entschlossener Herrscher, dessen Einfluss und Macht es ermöglichten, viele griechische Fürsten und Helden zu einer gemeinsamen militärischen Aktion zu vereinen. Die Belagerung von Troja begann mit einer großen Flottenexpedition, bei der zahlreiche griechische Stadtstaaten ihre Schiffe und Truppen zusammenzogen. Die Belagerung selbst zog sich über einen Zeitraum von 10 Jahren hin, was die außergewöhnliche Hartnäckigkeit und das Ausmaß des Konflikts unterstreicht. Troja war eine stark befestigte Stadt, deren mächtige Mauern und strategische Lage am Eingang zur Dardanellenstraße den Griechen große Schwierigkeiten bereiteten. Die Stadt konnte trotz zahlreicher Angriffe und Belagerungen lange standhalten, was den Mythos um ihre Unbezwingbarkeit nährte. Während der 10-jährigen Belagerung kam es zu zahlreichen epischen Schlachten und persönlichen Duellen zwischen den Helden beider Seiten. Die Ilias von Homer beschreibt viele dieser dramatischen Ereignisse, darunter den Zorn des Achilles, der sich zeitweise vom Kampf zurückzog, und die heldenhaften Taten des trojanischen Prinzen Hektor. Die Belagerung war geprägt von strategischen Manövern, diplomatischen Verhandlungen und den immer wiederkehrenden Angriffen und Rückzügen. Diese lange Dauer des Krieges spiegelte auch die Komplexität der politischen Verhältnisse wider, da verschiedene griechische Anführer um Macht und Ruhm konkurrierten, während sie gleichzeitig gegen die vereinte trojanische Verteidigung antraten. Die Zähigkeit Trojas und die Entschlossenheit der Griechen machten den Krieg zu einem dramatischen und epischen Konflikt, der in der antiken Welt weit über seine unmittelbaren Folgen hinaus Bedeutung erlangte. Die griechische Invasion und die darauffolgende Belagerung Trojas wurden nicht nur als militärisches Ereignis verstanden, sondern entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem symbolträchtigen Mythos, der Themen wie Ehre, Verrat, Liebe und Schicksal behandelt. Die Vorstellung von einem jahrzehntelangen Kampf um Ruhm und Gerechtigkeit prägt bis heute die kulturelle Vorstellung von Krieg und Heldentum in der westlichen Tradition. Berühmte Helden. Die Belagerung Trojas ist vor allem durch die legendären Helden beider Seiten geprägt, deren Taten und Schicksale in der antiken Literatur unvergessen sind. Auf griechischer Seite ragen besonders Achilles, Odysseus und Ajax hervor. Achilles gilt als der größte Krieger der Griechen und steht für unbesiegbare Tapferkeit und nahezu göttliche Stärke. Odysseus hingegen ist bekannt für seine Klugheit, List und diplomatisches Geschick. Er ist nicht nur ein hervorragender Kämpfer, sondern auch ein brillanter Stratege, der später durch seine abenteuerliche Heimkehr in der Odyssee berühmt wurde. Ajax, oft Andiaor, der große Ajax genannt, gilt als einer der stärksten und mutigsten Kämpfer und zeichnet sich durch seine Standhaftigkeit und körperliche Kraft aus. Er ist ein wichtiger Verteidiger der griechischen Stellung in Troja und ein Symbol für unerschütterlichen Mut. Auf trojanischer Seite sind besonders Hektor und Aeneas von großer Bedeutung. Hektor, der älteste Sohn des Königs Priamos, gilt als der edelste und tapferste Verteidiger Trojas. Seine Rolle als Beschützer der Stadt und seiner Familie macht ihn zu einer der zentralen Figuren im trojanischen Mythos. Hektors Kampfesmut, seine menschlichen Schwächen und seine Opferbereitschaft verleihen der trojanischen Seite Würde und Stärke. Aeneas, ein weiterer Prinz Trojas, ist weniger im unmittelbaren Kampfgeschehen bekannt, gewinnt aber in späteren Erzählungen und vor allem in der römischen Mythologie eine enorme Bedeutung. Er gilt als Überlebender der Zerstörung Trojas und als Gründer der Vorfahren Roms, womit seine Figur eine Brücke zwischen griechischer und römischer Mythologie schlägt. Diese Helden verkörpern unterschiedliche Ideale und Charakterzüge, die das Bild von Krieg, Ehre und Menschlichkeit im antiken Griechenland und darüber hinaus geprägt haben. Ihre Geschichten sind eng miteinander verflochten und spiegeln die komplexen menschlichen und göttlichen Kräfte wider, die im Trojanischen Krieg am Werk sind. Die epischen Erzählungen über diese Figuren haben die Literatur, Kunst und Kultur der westlichen Welt tiefgreifend beeinflusst und machen den Trojanischen Krieg zu einem unvergänglichen Symbol für Heldentum und Tragödie. Zorn des Achilles. Der Zorn des Achilles ist eines der zentralen und am meisten erzählten Themen der Ilias und prägt den Verlauf des Trojanischen Krieges entscheidend. Dieser Konflikt beginnt, als Agamemnon, der Anführer der griechischen Streitkräfte, im Zuge einer Auseinandersetzung um eine Kriegsbeute die junge Kriegerin Briseis, Achilles, beleidigt und ihn seiner Ehrung beraubt. Achilles, der als der unbestrittene, stärkste und tapferste Krieger Griechenlands gilt, fühlt sich tief verletzt und gedemütigt. Sein Stolz und seine Ehre, die für einen Helden der griechischen Antike von größter Bedeutung sind, werden massiv angegriffen. Als Reaktion darauf zieht er sich aus dem Kampf zurück und verweigert den Griechen seine Unterstützung. Diese Entscheidung hat weitreichende Folgen für den weiteren Verlauf des Krieges, denn ohne Achilles, der als unverzichtbare Kriegswaffe galt, geraten die Griechen in große Bedrängnis. Die Trojaner nutzen die Abwesenheit ihres gefährlichsten Gegners und gewinnen zunehmend die Oberhand. Achilles' Zorn ist nicht nur eine persönliche Angelegenheit, sondern wird zum Symbol für die Spannung zwischen persönlicher Ehre und dem Gemeinwohl der Gemeinschaft. Er steht für den inneren Kampf eines Helden zwischen Wut, Stolz und Pflicht. Während seiner Abwesenheit vom Schlachtfeld wird besonders deutlich, wie wichtig Achilles für den griechischen Sieg ist. Seine engen Freunde, wie Patroklos, versuchen vergeblich, die Truppen zu unterstützen und deren Tod, insbesondere der Verlust von Patroklos, wird zum entscheidenden Auslöser, der Achilles schließlich aus seiner Verbitterung reißt. Sein Zorn verwandelt sich in einen noch größeren Hass gegen die Trojaner, speziell gegen Hektor, den Mörder seines Freundes. Die Rückkehr Achilles in die Schlacht ist gekennzeichnet von blutiger Rache und unbändiger Kampfeswut. Der Zorn des Achilles ist daher mehr als nur eine Episode in einem alten Kriegsepos. Er zeigt die Komplexität menschlicher Gefühle und Konflikte in Extremsituationen. Er macht den Helden menschlich und greifbar, zeigt aber auch die zerstörerische Kraft von Stolz und Rache. In der Literatur wurde dieser Konflikt vielfach interpretiert und symbolisiert bis heute den Kampf zwischen Egoismus und Verantwortung, zwischen persönlichem Schmerz und der Pflicht gegenüber der Gemeinschaft. Damit bleibt der Zorn des Achilles eine der eindrucksvollsten und bewegendsten Geschichten der antiken Welt. Tod Hektors. Der Tod Hektors gilt als eines der tragischsten und dramatischsten Ereignisse im Trojanischen Krieg und nimmt eine zentrale Rolle in der Ilias ein. Hektor, der älteste Sohn von König Priamos und der führende Verteidiger Trojas, steht für Mut, Pflichtbewusstsein und die Verantwortung gegenüber seiner Familie und Stadt. Als Held der Trojaner ist er der Gegenspieler des griechischen Kriegers Achilles, der für die Griechen als unbesiegbar gilt. Zwischen den beiden Helden entbrennt ein epischer Kampf, der letztlich das Schicksal Trojas maßgeblich beeinflusst. Der Konflikt zwischen Hektor und Achilles ist nicht nur ein bloßer Zweikampf, sondern symbolisiert den Kampf zwischen zwei Kulturen, zwei Kriegeridealen und auch die Tragik des Krieges selbst. Hektor kämpft aus Loyalität zu seinem Volk und seiner Familie, während Achilles von persönlichem Zorn und Rache getrieben wird. Nachdem Achilles den Tod seines Freundes Patroklos betrauert hat, wird sein Hass auf Hektor unerbittlich. Im entscheidenden Duell tötet Achilles Hektor, indem er ihn im Kampf niederstreckt und anschließend seinen Leichnam entweiht, indem er ihn mit seinem Streitwagen um den Stadtgraben schleift. Der Tod Hektors schwächt die Verteidigung Trojas erheblich, denn er war der wichtigste militärische Führer und der moralische Halt der Stadt. Ohne ihn verlieren die Trojaner nicht nur ihren besten Kämpfer, sondern auch ihren Hoffnungsträger. Hektors Tod markiert einen Wendepunkt im Krieg und kündigt das bevorstehende Schicksal Trojas an, den Untergang und die Zerstörung der Stadt. Trotz seines Todes bleibt Hektor eine tragische und ehrenvolle Figur. Er wird in der Ilias als ein edler und pflichtbewusster Held dargestellt, der sich seiner Verantwortung bewusst war und mutig bis zum Ende kämpfte. Selbst Achilles, der seinen Gegner getötet hat, zeigt Respekt vor Hektors Tapferkeit, als er schließlich den Leichnam des getöteten Prinzen an König Priamos zurückgibt, der um seinen Sohn trauert. Der Tod Hektors steht damit für die tragische Dimension des Krieges, die unvermeidlichen Verluste und die Zerbrechlichkeit menschlichen Lebens. Er erinnert daran, dass hinter den großen Heldentaten auch immer persönliche Schicksale und menschliches Leid stehen, was den Trojanischen Krieg zu einem vielschichtigen und zeitlosen Mythos macht. Tod Achilles. Der Tod des Achilles zählt zu den bekanntesten Episoden der griechischen Mythologie und ist eng mit dem Ende des Trojanischen Krieges verbunden. Obwohl dieser dramatische Moment in Homers Ilias nicht geschildert wird, das Epos endet vor dem Fall Trojas, berichten spätere antike Autoren und Dichter von seinem Schicksal. Achilles, der als nahezu unbesiegbar galt, wurde durch einen Pfeil getötet, der ihn an seiner einzigen verwundbaren Stelle traf, der Ferse. Diese Legende wurde im Laufe der Zeit so prägend, dass der Begriff Achillesferse bis heute als Metapher für eine verborgene Schwachstelle verwendet wird. Der Sage nach war Achilles durch ein Bad im Fluss Styx unverwundbar geworden. Seine Mutter Thetis hatte ihn als Kind hineingetaucht, um ihn unsterblich zu machen. Doch da sie ihn dabei an der Ferse hielt, blieb genau diese Stelle vom Zauberwasser unberührt und somit verwundbar. Während des Trojanischen Krieges kämpfte Achilles furchtlos und mit übermenschlicher Kraft. Er galt als der stärkste Krieger der Griechen und fügte den Trojanern schwere Verluste zu. Besonders nach dem Tod seines Freundes Patroklos entfaltete er seine volle Zerstörungskraft im Kampf. Doch schließlich kam auch für den größten griechischen Helden das Ende. Während einer Schlacht oder laut mancher Version auch in einem Hinterhalt wurde er von einem Pfeil tödlich getroffen. Der Schütze war Paris, der trojanische Prinz, der auch die Entführung Helenas verursacht hatte. Paris selbst war kein besonders mutiger Kämpfer, doch er soll von Apollon, dem Gott des Bogens und der Weissagung, geleitet oder sogar gelenkt worden sein. Der Pfeil traf Achilles an der Ferse, seiner einzigen Schwachstelle, und führte zu seinem Tod. Der Verlust Achilles war für das griechische Heer ein schwerer Schlag. Nicht nur verlor man einen nahezu unbesiegbaren Krieger, sondern auch ein Symbol für den Ruhm und die Ehre des Kampfes. Nach seinem Tod wurde Achilles in großer Ehre bestattet, und die Griechen errichteten ihm ein Grabmal nahe dem Ort seines Todes. Seine außergewöhnliche Lebensgeschichte, seine Tapferkeit, aber auch sein Zorn und sein tragisches Ende machten ihn zu einer der wichtigsten und komplexesten Figuren der antiken Mythologie. Der Tod des Achilles steht exemplarisch für die Begrenztheit menschlicher Stärke, auch wenn sie göttlichen Ursprungs zu sein scheint. Selbst der größte Held kann nicht dem Schicksal entkommen. In seinem Fall wird das Thema der Verletzlichkeit besonders betont. Gerade jene kleine Stelle, die vergessen oder übersehen wurde, führte zu seinem Ende. Diese Geschichte vermittelt eine tiefe symbolische Bedeutung, die weit über den Mythos hinausreicht und auch in unserer Zeit noch relevant ist. Das sogenannte Trojanische Pferd zählt zu den bekanntesten und zugleich listigsten Episoden der gesamten griechischen Mythologie. Es markiert den Wendepunkt im Trojanischen Krieg und stellt den Höhepunkt der List und strategischen Intelligenz des griechischen Helden Odysseus dar. Nach 10 Jahren vergeblicher Belagerung der stark befestigten Stadt Troja fanden die Griechen in direkter Konfrontation keinen Weg, die Mauern zu überwinden oder die Stadt zur Aufgabe zu zwingen. Es war schließlich Odysseus, der eine geniale Finte ersann, ein riesiges hölzernes Pferd, hohl und so gebaut, dass es Platz für eine Gruppe bewaffneter Krieger bot. Der Plan war ebenso kühn wie raffiniert. Die Griechen täuschten einen Rückzug vor und hinterließen als vermeintliches Zeichen des Friedens und der Aufgabe das gigantische Holzpferd vor den Toren Trojas. Angeblich sollte es ein Weihegeschenk an die Göttin Athene sein, damit die Griechen eine sichere Heimfahrt hätten. Gleichzeitig versteckten sich im Inneren des Pferdes einige der besten griechischen Kämpfer, unter ihnen Odysseus selbst. Der Rest des griechischen Heeres zog sich scheinbar zurück und versteckte sich mit seinen Schiffen hinter einer nahegelegenen Insel, um den Anschein zu erwecken, dass die Belagerung endgültig aufgegeben worden sei. Die Trojaner, die nach jahrelangem Krieg erschöpft und kriegsmüde waren, betrachteten das Pferd zunächst mit Misstrauen. Der Priester Laokoon soll gewarnt haben, das Geschenk nicht in die Stadt zu lassen, und sprach den berühmten Satz: „Fürchtet die Griechen, auch wenn sie Geschenke bringen." Doch seine Warnung blieb ungehört, laut einigen Versionen sogar deshalb, weil er und seine Söhne kurz darauf von Seeungeheuern getötet wurden, ein Zeichen, das als göttliches Omen verstanden wurde. Auch Kassandra, die seherisch begabte Tochter des trojanischen Königs Priamos, sah das Unheil voraus, doch da über sie der Fluch lag, dass niemand ihren Prophezeiungen glauben würde, wurde auch ihre Warnung ignoriert. Das trojanische Pferd steht bis heute sinnbildlich für eine raffinierte Täuschung, die den Gegner von innen heraus besiegt. Die Erzählung unterstreicht das antike Motiv, dass nicht nur Stärke, sondern auch Klugheit und List entscheidend für den Sieg sein können. Odysseus, der nicht durch Kraft, sondern durch seinen Verstand glänzte, wurde durch diese Tat zum Inbegriff des listigen Strategen. Der Mythos hat sich tief ins kulturelle Gedächtnis eingegraben und wird in vielen Bereichen als Metapher für verdeckte Bedrohungen oder heimliche Infiltration verwendet, vom Militär bis zur Computerwelt. Täuschung der Trojaner. Die Täuschung der Trojaner durch das hölzerne Pferd war ein meisterhafter Trick, der ihnen letztlich den Untergang brachte. Als die Griechen scheinbar plötzlich ihr Lager abbrachen und verschwanden, herrschte zunächst Skepsis, aber auch Hoffnung in Troja. Hatten sie den Krieg endlich gewonnen? Vor den Toren fanden die Trojaner das riesige, kunstvoll gearbeitete Holzpferd, von den Griechen als Weihegabe an die Göttin Athene deklariert, um für ihre Heimreise zu bitten. Die Trojaner rätselten, was mit dem Pferd geschehen sollte. Auch Kassandra, die seherisch begabte Tochter von König Priamos, wusste um das bevorstehende Unheil. Doch sie stand unter dem Fluch des Apollon. Obwohl sie die Wahrheit sagte, glaubte ihr niemand. So blieb auch ihre Warnung unbeachtet, und das Pferd wurde voller Stolz in die Stadt gezogen. Ein Zeichen des Triumphs und des vermeintlichen Sieges. Die Trojaner feierten ausgelassen, glaubten, den Krieg endlich beendet zu haben. Sie ahnten nicht, dass im Bauch des Pferdes einige der tapfersten griechischen Krieger verborgen waren, unter ihnen Odysseus. In der Nacht, als Troja schlief und feierte, öffneten die Männer das Pferd von innen, stiegen hinaus und öffneten die Stadttore. Dort wartete bereits das griechische Heer, das mit seinen Schiffen nur in der Nähe gewartet hatte. Die Stadt war völlig unvorbereitet, wehrlos, betäubt von Fest und Siegesrausch. Die Täuschung war vollkommen. In einem einzigen katastrophalen Moment verwandelte sich der Glaube an den Frieden in grausame Realität. Die Griechen stürmten die Stadt, plünderten, töteten, brannten nieder. Was die Waffen 10 Jahre lang nicht erreicht hatten, gelang nun durch List. Diese Szene ist nicht nur zentraler Moment im Mythos, sondern wurde in der antiken wie modernen Literatur und Kunst unzählige Male dargestellt. Sie lehrt, dass Vertrauen fehl am Platz sein kann, wenn es an der falschen Stelle gesetzt wird, und dass manchmal nicht die Gewalt, sondern der Betrug die zerstörerischste Waffe ist. Das Vertrauen der Trojaner wurde ihnen zum Verhängnis und ihre Stadt ging in Flammen auf, ein tragisches Ende, das vor allem aus blindem Glauben und dem Ignorieren warnender Stimmen resultierte. Zerstörung Trojas. Die Zerstörung Trojas markiert das dramatische Ende eines der berühmtesten Kriege der Antike und bildet den abschließenden Höhepunkt der trojanischen Sage. Nachdem die Griechen durch die List des hölzernen Pferdes unbemerkt in die Stadt gelangt waren, entfaltete sich in der Nacht ein gnadenloser Angriff, der das Schicksal Trojas für immer besiegelte. Die griechischen Krieger, die sich im Inneren des Pferdes versteckt hatten, warteten auf das Zeichen zur Aktion. In tiefer Nacht öffneten sie das verborgene Tor in der Stadtmauer und ließen das wartende griechische Heer ein. Diese hatten sich mit ihren Schiffen in der Nähe verborgen gehalten, um im entscheidenden Moment zurückzukehren. Die Trojaner, betäubt vom Fest, vom Wein und vom vermeintlichen Frieden, waren vollkommen überrascht und wehrlos. In Windeseile übernahmen die Griechen die Kontrolle über die Stadt. Sie gingen systematisch vor. Häuser wurden niedergebrannt, Tempel geschändet, Männer niedergemetzelt. Die Straßen füllten sich mit Rauch, Feuer und Schreien. Frauen und Kinder wurden versklavt oder getötet. Selbst der Palast von König Priamos wurde gestürmt. Der alte König fand dort den Tod, brutal erschlagen von Neoptolemos, dem Sohn des Achilles, während er Schutz bei einem Altar suchte. Ein Symbol für das völlige Erlöschen der einst stolzen trojanischen Herrschaft. Auch viele andere Adlige und Helden Trojas fanden in dieser Nacht den Tod. Nur wenigen gelang die Flucht. Die Stadt, die über Jahrhunderte hinweg gewachsen war, ein Zentrum für Handel, Kultur und Macht, lag nun in Schutt und Asche. Ihre Zerstörung war nicht nur das Ende einer militärischen Auseinandersetzung, sondern auch das Ende einer ganzen Epoche. Diese Nacht wurde in der Literatur vielfach als ein Moment völliger Tragik und menschlicher Katastrophe dargestellt. Besonders in der Aeneis des römischen Dichters Vergil erhält der Untergang Trojas eine emotionale Tiefe, in der das Leiden, der Verrat und der Verlust in den Vordergrund treten. Auch in Homers Odyssee wird die Nachwirkung des Krieges spürbar, als Odysseus auf seiner langen Heimreise immer wieder an die grausamen Ereignisse erinnert wird. Die Zerstörung Trojas ist damit nicht nur das Ergebnis eines Listsieges, sondern auch ein Symbol für das Ende eines großen Reiches durch menschliche Hybris, Gier und Rachsucht. Es bleibt ein Mahnmal für die Folgen von Krieg und ein literarisches Monument, das bis heute Menschen in seinen Bann zieht. Flucht des Aeneas. Aeneas war ein trojanischer Adliger, Sohn des Anchises und der Göttin Aphrodite, beziehungsweise Venus in der römischen Version. Als Troja in Flammen stand und alles verloren schien, gelang es ihm, zusammen mit einigen Gefährten der Katastrophe zu entkommen. Diese Rettung war nicht nur eine persönliche, sondern wurde später zum Gründungsmythos eines ganzen Weltreichs, Roms. Laut Vergils Epos Aeneis, einem der bedeutendsten Werke der römischen Literatur, wird Aeneas während der letzten Nacht Trojas göttlich gewarnt. In einem Traum erscheint ihm der Schatten des gefallenen Hektors und drängt ihn zur Flucht. Aeneas, anfangs entschlossen, in der Stadt zu sterben, erkennt schließlich seine Verantwortung gegenüber seinem Vater, seinem kleinen Sohn Ascanius, auch Iulus genannt, und seinem Volk. Die Szene, in der Aeneas seinen alten Vater Anchises auf den Schultern trägt, während er seinen Sohn an der Hand führt, ist zu einem Sinnbild für pietätvolle Pflichterfüllung und Tapferkeit geworden, zwei zentrale Werte der römischen Ideologie. Die Flucht verläuft dramatisch. Aeneas Frau Creusa kommt in der Wirrnis der Zerstörung ums Leben. Ihr Geist erscheint ihm und prophezeit, dass er ein neues Reich gründen werde, weit entfernt von Troja. Getrieben von dieser göttlichen Mission, macht sich Aeneas auf eine jahrelange Irrfahrt, ähnlich wie Odysseus, durch das Mittelmeer. Diese Reise wird zur Vorlage für zahlreiche Stationen. Er besucht Karthago, trifft auf Königin Dido, durchquert das Totenreich und erhält vom Geisterreich aus seine göttliche Bestimmung. Letztlich landet Aeneas in Latium, im heutigen Italien, wo er mit den einheimischen Völkern in Kontakt kommt, insbesondere mit König Latinus und dessen Tochter Lavinia. Nach kriegerischen Auseinandersetzungen, die ein weiteres zentrales Thema der Aeneis bilden, wird Aeneas schließlich zum Stammvater der Latiner. Von seinem Sohn Ascanius soll später das Geschlecht der Iulier abstammen und damit auch Julius Caesar sowie Augustus, der erste römische Kaiser. Die Geschichte von Aeneas verbindet die griechische Welt mit der römischen. Für die Römer war Aeneas nicht nur ein Held, sondern ein moralisches Vorbild, fromm, verantwortungsbewusst, tapfer. Durch ihn legitimierten sie ihre Abstammung aus der glanzvollen Welt Trojas und gaben ihrer eigenen Geschichte eine göttliche Dimension. So wurde die Flucht des Aeneas zu mehr als einer Rettung aus dem Feuer. Sie wurde zum Beginn eines neuen, mächtigen Reichs, das einst die Welt beherrschen sollte. Homerische Überlieferung. Die homerische Überlieferung bildet den literarischen Grundpfeiler unserer heutigen Vorstellung vom Trojanischen Krieg. Zwei der bedeutendsten Werke der Weltliteratur, die Ilias und die Odyssee, werden dem Dichter Homer zugeschrieben, der vermutlich im 8. Jahrhundert vor Christus lebte. Ob Homer tatsächlich eine historische Person war oder ein Name für eine ganze Tradition von Dichtern, ist bis heute umstritten. Fest steht jedoch, dass seine Werke auf eine lange mündliche Erzähltradition zurückgehen, die weit älter ist als die schriftliche Fixierung. Die Ilias schildert nicht den gesamten Trojanischen Krieg, sondern nur einen kurzen, aber entscheidenden Abschnitt. Den Zorn des Achilles. Dieses Epos beginnt mit einem Streit zwischen Achilles, dem größten griechischen Helden, und Agamemnon, dem obersten Heerführer. Achilles zieht sich aus dem Kampf zurück, was für die Griechen beinahe zur Katastrophe führt. Erst nach dem Tod seines Freundes Patroklos greift er wieder ein, voller Rache. Er tötet Hektor, den bedeutendsten trojanischen Kämpfer, in einem dramatischen Zweikampf. Das Epos endet nicht mit der Zerstörung Trojas, sondern mit der rührenden Szene, in der König Priamos um den Leichnam seines Sohnes Hektor bittet und Achilles ihm diesen zurückgibt. Die Ilias erzählt also nicht nur vom Krieg, sondern auch von Menschlichkeit, Ehre, Zorn und Versöhnung. Die Odyssee hingegen behandelt die Heimreise des listenreichen Odysseus, die 10 Jahre dauert. Das Epos beginnt in der Mitte der Geschichte, als Odysseus auf der Insel der Nymphe Kalypso festsitzt. In Rückblenden erfahren die Zuhörer von seinen Abenteuern, dem Kampf mit dem Zyklopen Polyphem, dem Zauber der Circe, dem Sirenengesang und der Fahrt zwischen Skylla und Charybdis. Die Odyssee ist nicht nur ein spannender Reisebericht, sondern auch ein tiefgründiges Werk über Identität, Heimat, Loyalität und die menschliche Ausdauer im Angesicht von Leid und Versuchung. Odysseus' Heimkehr nach Ithaka und die Wiedervereinigung mit seiner treuen Frau Penelope stellen schließlich den Triumph über Chaos und Vergessen dar. Beide Werke, Ilias und Odyssee, wurden im hexametrischen Versmaß verfasst und waren ursprünglich für den Vortrag vor Publikum gedacht. Sie prägten die griechische Kultur wie kaum etwas anderes und wurden über Jahrhunderte hinweg auswendig gelernt, vorgetragen und kommentiert. Für die Griechen der Antike waren sie Lehrbücher für Moral, Politik, Kriegskunst und Dichtung zugleich. Heute gelten die homerischen Epen nicht nur als literarisches Erbe, sondern auch als historische Quelle. Nicht im Sinne exakter Tatsachenberichte, sondern als Spiegel einer Welt, in der sich Mythen, Erinnerungen an reale Konflikte und poetische Überhöhung vermischen. Ohne Homer wüssten wir kaum etwas über den trojanischen Mythos, und Troja selbst wäre wohl kaum zu weltweiter Bekanntheit gelangt. Historische Debatte. Über Jahrhunderte hinweg wurde die Stadt, wie sie in der Ilias beschrieben wird, von vielen als reine Erfindung angesehen, ein literarischer Ort, geschaffen aus Mythen, Legenden und dichterischer Fantasie. Bis ins 19. Jahrhundert herrschte unter Gelehrten weitgehend Konsens, dass der Trojanische Krieg und die Stadt Troja keine reale historische Grundlage hätten. Erst durch die archäologischen Entdeckungen, allen voran durch Heinrich Schliemann, kam Bewegung in die Diskussion. Schliemann war von der Idee besessen, dass die in Homers Ilias beschriebene Stadt tatsächlich existiert haben musste. Im Jahr 1870 begann er mit Ausgrabungen auf dem Hügel Hisarlik in der heutigen Türkei. Seine Entdeckung mehrerer übereinanderliegender Siedlungsschichten veränderte die Wahrnehmung grundlegend. Es stellte sich heraus, dass an diesem Ort tatsächlich über tausende von Jahren hinweg Städte existierten, darunter auch solche, die zeitlich mit dem legendären Trojanischen Krieg übereinstimmen könnten. Trotz der Bedeutung seiner Funde war Schliemanns Vorgehen in vieler Hinsicht problematisch. Er arbeitete mit rabiaten Methoden, zerstörte wichtige archäologische Schichten und interpretierte vieles vorschnell. So hielt er einen von ihm entdeckten Goldschatz für den Schatz des Priamos, obwohl dieser aus einer viel früheren Phase Troja II stammt als das vermutete Troja der Ilias Troja 6 und 7a. Erst spätere Archäologen, unter anderem Wilhelm Dörpfeld und Karl Blegen, brachten durch systematischere Untersuchungen mehr Klarheit. Heute vermuten viele Forscher, dass Troja 6 oder 7a etwa 1700 bis 1200 vor Christus den wahrscheinlichsten historischen Kern für die homerische Sage bildet. Troja 6 war eine mächtige Stadt mit imposanten Befestigungen, während Troja 7a durch gewaltsame Zerstörung zu Ende ging, was mit der Vorstellung eines Krieges korrespondiert. Doch auch wenn die Existenz Trojas als Stadt nun als sicher gilt, bleibt die Frage, ob ein Krieg wie der bei Homer beschriebene tatsächlich stattgefunden hat, umstritten. Manche Historiker gehen davon aus, dass es sich bei dem Konflikt um wirtschaftliche und strategische Auseinandersetzungen zwischen den Hethitern, Mykenern und anderen Völkern im östlichen Mittelmeerraum gehandelt haben könnte. Troja lag an einem wichtigen Handelsweg zwischen Ägäis und Schwarzmeerraum, ein lohnendes Ziel für konkurrierende Mächte. Die Debatte ist also nicht abgeschlossen, aber eines steht fest. Die Legende von Troja hat einen realen, greifbaren Ursprung. Die archäologischen Funde liefern keinen Beweis für einen konkreten trojanischen Krieg, wie in der Ilias. Aber sie zeigen, dass die Erzählung nicht völlig aus dem Nichts entstand. In der Verbindung von Mythos, Dichtung und Geschichte liegt die besondere Faszination Trojas. Ein Ort, an dem sich Wirklichkeit und Legende untrennbar miteinander vermischen. Troja heute. Die heutigen Ruinen von Troja befinden sich am Hügel Hisarlik, nahe der türkischen Stadt Çanakkale, und sind ein bedeutendes archäologisches und kulturelles Erbe, das zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Diese Auszeichnung würdigt sowohl die außergewöhnliche historische Bedeutung der Stadt als auch die herausragende Bedeutung ihrer Erhaltung für die Menschheit. Troja ist nicht nur ein Ort von immensem archäologischem Interesse, sondern auch ein Symbol für die Verbindung von Mythos und Geschichte, das jährlich zahlreiche Besucher aus aller Welt anzieht. Die Ruinen zeigen eine beeindruckende Stratigraphie, also übereinanderliegende Siedlungsschichten, die ein detailliertes Bild von der Entwicklung der Stadt über mehrere Jahrtausende hinweg ermöglichen. Besonders die Schichten Troja 6 und 7a geben Einblicke in die architektonischen, militärischen und sozialen Strukturen einer der einflussreichsten Städte des Bronzezeitalters in der Ägäis. Besucher können die Überreste von Stadtmauern, Toranlagen, Wohnhäusern und anderen Gebäuden besichtigen, die trotz ihres Alters die einstige Pracht und strategische Bedeutung Trojas erahnen lassen. Neben den sichtbaren Ruinen beherbergt die Stätte auch ein modernes Museum, das in der Nähe errichtet wurde, um Funde und Artefakte aus Troja auszustellen. Dort sind zahlreiche Fundstücke wie Keramiken, Werkzeuge, Schmuck und Waffen zu sehen, die das Leben der Bewohner verschiedener Epochen dokumentieren. Das Museum bietet darüber hinaus informative Ausstellungen zur Geschichte Trojas, zur Trojasage und zu den archäologischen Forschungen, was den Besuch für Interessierte aus Wissenschaft und Tourismus gleichermaßen bereichert. Die archäologische Forschung in Troja ist bis heute nicht abgeschlossen. Archäologen und Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern führen fortlaufende Untersuchungen durch, um mehr über die komplexe Geschichte der Stadt und ihre Rolle im antiken Handelsnetzwerk zu erfahren. Neue Techniken wie 3D-Scans, Georadar und moderne Auswertungstechniken ermöglichen immer detailliertere Einblicke, ohne die fragile Stätte zu beschädigen. Zudem wird die Verbindung Trojas zu den Mythen und Epen weiter erforscht, um den historischen Kern der Legenden besser zu verstehen. Die Bedeutung Trojas geht über die archäologische Forschung hinaus. Die Stadt ist zu einem kulturellen Symbol geworden, das in Literatur, Kunst, Film und Popkultur immer wieder aufgegriffen wird. Diese breite Rezeption zeigt, wie tief Troja als Mythos und historische Realität in das kollektive Bewusstsein eingegangen ist. Insgesamt verbindet Troja heute auf einzigartige Weise Geschichte, Mythos, Wissenschaft und Kultur. Die sorgfältige Bewahrung der Ruinen und die kontinuierliche Forschung tragen dazu bei, dass diese faszinierende Stadt auch zukünftigen Generationen erhalten bleibt und weiterhin als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart dient.